Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Gesundheit hängt laut Studien eng mit dem Einkommen und dem sozialen Status sowie dem Sozialsystem zusammen. All diese Bereiche sind derzeit massiv unter Druck. Soziale Organisationen warnen vor Kürzungen und auch vor den Folgen von Kürzungen. Pflegekräfte gehen im Kampf um ihre Entlohnung auf die Straße. Im Gesundheitswesen gibt es Einschnitte, Unterversorgung und eine wachsende Kluft zwischen Menschen mit höherem Einkommen und einkommensschwächeren Personen. Das ist an der Tagesordnung in diesen Tagen. Was ist los mit dem einst so gefeierten Sozialstaat? Und wie kommen wir aus dieser Krise heraus? Darüber sprechen wir heute mit Nora Töttling-Musenbichler. Sie hat auf vielen Ebenen mit diesen Fragen zu tun. Frau Töttling-Musenbichler ist Präsidentin der Caritas Österreich, die natürlich in vielen derartigen Fragen tätig ist, die Probleme der Menschen gut kennt und gleichzeitig auch Chefin eines Sozialkonzerns mit fast 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Frau Präsidentin Töttling-Musenbichler, wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns ein Gespräch zu führen. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vor allem Dankeschön für die Einladung.
Wir sehen uns zu Beginn immer ein paar Fakten an. Die Caritas Österreich ist eine soziale Hilfs- und Dienstleistungsorganisation der römisch-katholischen Kirche. Jeder Diözese in Österreich ist eine Caritas-Institution unterstellt, die wiederum dem Bischof unterstellt. Die Caritas hat in Österreich fast 17.900 angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und rund 43.000 engagierte Ehrenamtliche im Pfarren und in Einrichtungen der Caritas. Die Organisation hat unter anderem 72 Wohnungsloseneinrichtungen, wenn die Zahlen stimmen, die wir rausgesucht haben, 53 Seniorinnen- und Pflegehäuser, 72 Lerncafés für Kinder und Jugendliche. Über 10.000 Menschen mit Behinderungen werden in den Einrichtungen oder mobil begleitet und im Vorjahr wurden weltweit 451 Auslandsprojekte gefördert. So viele mal zu den Fakten einleitend.
Im Gesundheitswesen geht es in der Regel um zwei zentrale Fragen, um das Verhalten der Menschen und um die Verhältnisse. Frau Präsidentin, wie sehen Sie die Verhältnisse aktuell?
Ja, zuerst einmal Dankeschön für die vollumfängliche Information über die Caritas, zumindest jetzt einmal in vielen Bereichen. Wie sind die Verhältnisse derzeit in Österreich? Was erleben wir gerade? Wir erleben gerade, dass wir sicher auch an Kipppunkten angelangt sind. In der Klimakrise spricht man sehr oft von Kipppunkten, wenn es dann ins Negative geht. Ich glaube immer, Kipppunkte sind in beide Richtungen möglich. Das heißt, wo bewegen wir uns hin? Wie sehen wir Gesellschaft? Wie sehen wir auch, dass Menschen leben können und was sie auch zur Verfügung haben? Und das sehen wir einerseits bei Menschen in Not, dass viele Menschen einfach auch Not leiden, dass diejenigen, die vorher schon wenig gehabt haben, jetzt noch weniger haben. Das sehen wir aber auch in vielen Bereichen unseres Lebens. Das sehen wir auch in der Pflege und auch in der Gesundheit. Wir sehen zum einen eine Gesellschaft, die einen guten Wohlstand nach wie vor aufweist. Und ich glaube, da können wir zufrieden sein. Ein Sozialsystem, das ein Fundament ist, ein wesentliches Fundament, das uns trägt. Und auf der anderen Seite auch ein System, das Risse bekommt oder auch Lücken bekommt, weil wir sehr klar in Finanztöpfen denken, in Einsparungen denken und nicht in Synergien oder wo wir das Beste herausholen, um, sage ich jetzt einmal, den Zyklus eines menschlichen Lebens gut begleiten zu können. Und das wäre eigentlich das Ziel, zu sagen, wie können wir gut leben, wie können wir alle gut leben, von Kindheit an bis zum Lebensende. Und da sehen wir auch, dass es momentan einige Herausforderungen gibt.
Wir hören derzeit in vielen Bereichen, dass von der öffentlichen Hand gespart wird, gerade auch im sozialen Bereich. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sehen und wie angespannt ist die Situation wirklich?
Also ich habe größten Respekt vor jeder politischen Verantwortlichkeit, die jetzt in dieser Zeit auch regieren muss, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene, als auch die Kommunen. Denn wir stehen wirklich dort zum Teil schon mit dem Rücken zur Wand. Aber ich glaube auch, dass wir nicht langfristig denken, vor allem auch nicht mutig genug denken, wenn es um Lösungen geht, wie wir aus dieser Krisenstimmung herauskommen, die uns jetzt täglich auch vermittelt wird. Denn das Ziel sollte sein, dass wir eine stabile Wirtschaft haben, dass Menschen gut leben und arbeiten können. Und jene, die es nicht schaffen, aufgrund von Krankheit, aufgrund von Alter, aufgrund dessen, weil sie Kinder sind oder eben nicht mehr können, dass die gut versorgt sind. Und nicht nur, dass sie überleben, sondern dass ein Leben möglich ist mit Talenten, Fähigkeiten und Ressourcen. Mir tut es vom Herzen weh, wenn ich jeden Tag sehe, welche Leistungen nicht mehr angeboten werden können, weil der Sparstift genau im Sozialbereich angesetzt wird. Wenn psychosoziale Zentren zusperren müssen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder im Jugendbereich, wenn wir Beratungsstellen nicht mehr weiterhin in dieser Form fortsetzen können, obwohl die Schlangen länger werden, weil eben auch sehr oft dort gespart wird, wo Menschen nicht die große Stimme haben oder wo es leichter geht, weil die Lobby nicht so groß ist. Das schmerzt, weil wir auf der einen Seite immer erleben, wir werden gebraucht, nicht nur wir als Caritas, sondern die vielen, vielen Hilfsorganisationen in diesem Land. Und zum anderen, weil auch eine Stimmung herrscht, die gerade auch manches in Frage stellt oder auch uns als Hilfsorganisationen in Frage stellt. Und ich denke da an die vielen Freiwilligen, die jeden Tag Enormes leisten, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft überhaupt zu gewährleisten.
Verlässt sich da die öffentliche Hand einfach auf diese Organisationen und auch auf die Freiwilligen, dass sie sagen, naja, wenn wir da ein bisschen Geld wegnehmen, in Anführungszeichen ein bisschen, ich glaube, es ist insgesamt sehr viel, dann werden die das schon irgendwie mit ihren Freiwilligen abbuffern.
Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten als Hilfsorganisationen schon viel mehr abgefangen, als wir Geld bekommen haben. Und es ist auch nur möglich, weil es so viele Spenderinnen und Spender gibt. Wenn wir dieses Geld dazu rechnen, wenn wir die unzähligen Stunden an freiwilligem Engagement dazu rechnen und das umrechnen müssten in Vollzeitäquivalente, die wir bezahlen müssen, da haben wir dem Staat schon sehr viel erspart. Und zum einen ja, glaube ich, dass gar nicht so das Bewusstsein da ist, was alles geleistet wird. Weil es eben nicht immer sichtbar ist und weil wir eben nicht immer schreien oder weil gerade die Betroffenen oft keine Stimme mehr haben. Und zum anderen, weil schon auch geglaubt wird, dass nur mehr Leistung zählt oder dass wir sparen, um Systeme zu verbessern und wir sie eigentlich zum Teil krank sparen und an den falschen Stellen ansetzen, weil wir eben nicht mutig genug sind und sagen, wir machen Reformen, die greifen. Und dazu braucht es ein Zielbild. Ein Zielbild nicht bis zur nächsten Wahl oder bis zur Halbzeit, sondern vor allem auf lange Sicht gesehen, auf die nächsten 10 Jahre. Wo wollen wir da als Österreich stehen? Wie wollen wir Menschen versorgen in Krankheit, im Alter? Wie können wir schaffen, dass Kinder eine gute Bildungschance haben, dass sie dann auch im Laufe ihres Lebens arbeiten können und ohne Armut aufwachsen? Diese Bilder fehlen gerade.
Als Bürger oder als Sozialversicherungsbeitragszahler kann ich entweder spenden oder ich kann in private Versicherungen investieren oder ich kann Steuern und Sozialversicherungen zahlen. Sehen Sie den Sozialstaat unter Druck?
Der Sozialstaat ist sicher unter Druck, weil wir in den letzten Jahren aufgrund von vielen Krisen, die wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten davor nicht gehabt haben, einfach auch einen Punkt erreicht hat, wo vieles an Ausgaben getätigt worden ist. Wir haben auch nicht immer zielgerichtet, zweckgerichtet und vor allem zielgruppenorientiert Geld ausgegeben. Koste es, was es wolle, denke ich an die Corona-Pandemie oder auch an manch andere Initiativen, die gut gemeint waren, aber nicht gut genug ausgedüftelt waren, wo jetzt natürlich die Gelder fehlen. Ich denke aber auch, dass wir uns gemeinsam oder als Gesellschaft auch mehr zumuten dürfen, dass wir nicht immer nur davon sprechen, wo wir sparen müssen, sondern auch, wo wir investieren müssen, damit es uns dann im Endeffekt weniger kostet. Und ich denke da gerade an den Gesundheitsbereich, wo wir sehr strikt in einzelnen Strategien denken, in einzelnen Töpfen denken, die Pflege nicht mit ins Boot holen und einfach sehr viel investiert haben zum Teil, aber eben nicht verschränkt gedacht haben. Das heißt, ja, wir haben viel ausgegeben. Ich glaube aber auch, dass es sehr zielgerichtet war, wenn ich an die vielen Initiativen denke, der letzten Bundesregierung gerade im Bereich von armutsbetroffenen Menschen, die dann durch Unterstützungen, durch Förderungen die Not verringert haben oder vor allem mehr Not verhindert haben. Und wenn wir jetzt aber wieder sehen, es wird gekürzt, Sozialleistungen werden gekürzt, die Sozialhilfe wird massiv angegriffen, dann bedeutet es jetzt nicht nur, dass es nicht budgetrelevant ist, sondern in erster Linie, dass Menschen noch mehr Not leiden und dass es uns als Folgekosten viel mehr kosten wird.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Frau Präsidentin, Sie sind Steirerin, der Martin Rümmele ist ein Vorarlberger in Kärnten und ich bin Wiener. Ist die Not die gleiche in Stadt und Land?
Also Not ist real, mitten in unserem Leben angekommen und auch in vielen Gesellschaftsschichten mittlerweile. Und sie unterscheidet sich natürlich von Bundesland zu Bundesland aufgrund von Sozialunterstützungen, aufgrund von Maßnahmen, aufgrund dessen, dass wir sehr föderal aufgestellt sind. Und ein Beispiel ist die Sozialhilfe, die in neun Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet ist, wo Menschen in Vorarlberg definitiv eine andere Sozialunterstützung bekommen als in Wien oder in der Steiermark oder in Kärnten, obwohl überall Menschen ihre Grundnahrungsmittel zahlen müssen, ihre Miete zahlen müssen und Strom zahlen müssen. Und dennoch haben sie oft um hunderte Euro weniger zur Verfügung. Das Gleiche ist im Gesundheitsbereich, wo wir einen Fleckerlteppich haben von neun unterschiedlichen Zugängen. Das heißt, Armut ist Realität, Armut ist auch in unseren Beratungsstellen sehen wir, dass fast überall das gleiche Thema beherrschend ist. Wie können wir uns die täglichen Ausgaben leisten? Wie können wir schaffen, dass wir neben Miete und Strom noch etwas zur Verfügung haben und Menschen, die zu uns kommen, haben oft maximal 15 Euro am Tag zur Verfügung. Mit dem kann man keine großen Sprünge mehr machen. Umso wichtiger ist es, dass es Maßnahmen gibt, aber sie wird eben auch manches Mal, je nachdem, wo die Menschen leben, auch unterschiedlich bewertet.
Hören Sie auch in weitere Med-Media-Podcasts rein, zum Beispiel in Irgendwie pathologisch, den Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie, kurz ÖGPAT.
Jetzt gab es mal eine Ministerin, die hat gesagt, mit 15 Euro kommt man eh sehr weit. Wie kann man das greifbar machen auch? Wie ist das spürbar? Wie leben die Menschen in der Situation, wenn sie jetzt beispielsweise armutsbetroffen sind oder auch Kinder in armutsbetroffenen Familien?
Also das Schlimme ist, dass wir oft nicht bewusst miterleben, dass Armut gleich nebenan ist. Vielleicht die 75-jährige Frau, die nach einem harten Leben, nämlich Kinderversorgung, dann vielleicht die Pflege der Angehörigen, dann bei uns in der Lebensmittelausgabe um Hilfe anstehen, also um Lebensmittel anstehen muss, weil sie mit ihrer Mindestpension einfach nicht auskommt. Das ist die Alleinerzieherin, die jeden Tag kämpft darum, ihrem Kind Bildung zu ermöglichen, vielleicht auch einmal schöne Momente, und die dann entscheiden muss, heize ich oder gebe ich ein Geld für den Schulausflug mit, bekommt das Kind ein warmes Essen oder vielleicht doch ein neues Paar Schuhe, das dringend gebraucht wird. Oder es ist vielleicht auch der gerade 55-jährige Mann, der gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten seine Arbeit verloren hat und obwohl er gerne möchte, bestens ausgebildet ist, derzeit auf Hold gestellt wird, weil jemand sagt, der ist uns zu teuer und das geht sich nicht aus finanziell auch als Unternehmerin. Das heißt, es sind Menschen, die täglich mit uns leben, die nebenan vielleicht leben, die nicht zur Schau tragen wollen, dass sie arm sind, denn es ist, bedeutet einen großen Kraftaufwand, dass Menschen zu uns in die Beratungsstelle kommen. Da muss schon viel passiert sein, dass jemand sagt, ich brauche Hilfe. Und es sind eben in erster Linie Frauen, weil zu wenig Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen, weil Frauen den größten Teil der Sorgearbeit übernehmen. Und es sind vor allem Ältere, es sind Kranke und es sind vor allem Kinder. Und ich denke mir gerade bei Kindern, das ist so schrecklich, wenn wir es erleben, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, bereits bei der Geburt einen Rucksack umgehängt bekommen, der viel zu schwer ist, weil er gefüllt ist mit den Sorgen der Eltern, mit den Problemen, weil Kinder sich entschuldigen zu einem Kindergeburtstag, weil sie das Geld nicht haben für ein Geburtstagsgeschenk oder weil sie nicht mit können, weil sie sich schämen oder weil sie nicht zeigen wollen, dass sie eigentlich nicht viel haben. Und das Ziel muss sein, gerade Kindern diesen schweren Rucksack zu nehmen und Maßnahmen zu setzen, dass dort vor allem ein Leben ohne Armut möglich ist.
Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass ich mit meinem Einkommen ja auch spenden kann und sollte oder ich mache es auch. Wie entwickelt sich die Spendenbereitschaft von Personen, Unternehmen und Institutionen?
Also ich muss sagen, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir als Caritas ja einen großen Blick haben auf unsere Gesellschaft, dass wir grundsätzlich sehr solidarisch sind. und dass dieser Grundwasserspiegel der Solidarität nach wie vor enorm hoch ist. Und es betrifft auch die Spendenbereitschaft. Wir haben sehr, sehr viele Spenderinnen und Spender in ganz Österreich, die uns finanziell unterstützen, mit Sachspenden unterstützen, aber auch die Freiwilligen sind ja Spenderinnen mit Zeit, die tagtäglich sagen, ich möchte etwas beitragen, einerseits, weil ich es kann, andererseits, weil sie sagen, wir brauchen es, wir können sonst ohne diesen Sozialstaat nicht leben und die bereit sind, etwas zu geben. Ich glaube, dass die Erzählungen der letzten Monate und auch der letzten 2 Jahre nicht dazu beigetragen haben, Zuversicht zu geben, dass wir aus dieser Krise herauskommen, dass wir schon schaffen werden und dass wir gemeinsam diesen Weg einschlagen, um wieder herauszukommen aus wirtschaftlicher Krise und aus diesen Bedrohungsszenarien, die jeden Tag zum Teil zu lesen sind. Und das macht auch Spenderinnen unsicher. Das heißt, so nach dem 2. Jahr jetzt Rezension sind sie zurückhaltender. Da haben wir natürlich auch einen leichten Spendenrückgang gemerkt. Aber wir merken auch jetzt wieder durch die Kürzungen, durch dieses öffentliche Bekenntnis, sage ich jetzt auch Bundespolitik, Landespolitik, dass man in manchen Bereichen nicht mehr investieren will, dass man andere Bilder hat von Gesellschaft, dass doch viele wieder bereit sind und sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich möchte, dass der Zusammenhalt nicht gefährdet wird und sie spenden auch. Und dafür bin ich enorm dankbar.
In Amerika gibt es den Begriff der Philanthropie. Spielt eine Rolle in Europa?
Ich würde mir wünschen, dass er noch mehr eine Rolle spielt, weil ich glaube, dass wir ein Bild brauchen von Gesellschaft, die trägt, die einander aushält und wo wir auch ein Bild davon bekommen, dass wir in unserer Vielfalt miteinander leben können. Und es bedeutet eben auch, dass wir Menschenfreundlichkeit brauchen und nicht dieses Voneinander abwenden. Und ich glaube, umso mehr brauchen wir jetzt Begegnungsräume, dieses Trainieren von aufeinander wieder zugehen, Offenheit oder auch diese Möglichkeit wieder zu debattieren miteinander, um Verständnis zu bekommen, weil uns das, glaube ich, in den letzten Jahren auch abhanden gekommen ist. Ja, also der Rückzug in soziale Medien, in anonyme Kommentare hinein, bedeutet auch, dass wir verlernt haben, überhaupt andere Meinungen zu akzeptieren. Und Philanthropie bedeutet für mich gerade auch das, dass wir ein breites Bild von Mensch oder Gesellschaft und von Menschen haben, wo wir sagen, wie können wir schaffen, leave nobody behind, dass wir alles daran setzen, dass ein gutes Leben für alle möglich ist und nicht nur für ein paar wenige.
Eine EU-Studie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass soziale Ungleichheiten und niedrige Einkommen die Gesundheitsausgaben stärker treiben als etwa die Demografie. Menschen mit niedrigerem Einkommen haben eine geringere Lebenserwartung und sie sind öfters krank. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich kann diese Daten nur bestätigen und kann vor allem auch dazulegen, dass wir das tagtäglich merken, dass Armut krank macht und dass Menschen, die von Armut betroffen sind, wesentlich weniger Rückhalt oder auch Gesundheitskompetenz aufweisen können, als jene, die, sage ich jetzt einmal, gut mit ihren finanziellen Mitteln haushalten können, weil sie genug davon haben. Wir wissen so aus den Studien, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, weit häufiger chronisch krank sind, dass ihr Gesundheitszustand sich einfach dementsprechend verschlechtert. Auch die Lebenserwartung, selbst bei uns in Österreich, und das muss man dazu sagen, auch bei uns in Österreich einfach auch sinkt, wenn Menschen von Armut betroffen sind. Eine neue Studie, die auch zeigt, dass Einsamkeit krank macht und ungefähr die gleichen Auswirkungen hat wie 4 Zigaretten täglich. Auch das ist ein großes Thema von armutsbetroffenen Menschen, wenn sie nicht teilhaben können an der Gesellschaft. Und gerade wieder bei Kindern angefangen, wenn Kinder in Armut aufwachsen, dann bedeutet es auch schon von Beginn an Bruchstellen im Gesundheitssystem. In der Steiermark, wo ich auch tätig sein darf, haben wir die Marienambulanz. Eine sehr niederschwellige Einrichtung für Menschen einerseits ohne Versicherung, aber andererseits auch für Menschen mit Versicherung, aber die oft normale Gesundheitsversorgungseinrichtungen nicht aufsuchen, beziehungsweise auch Scham nicht aufsuchen. Und dort merken wir sehr stark, bevor Gesundheitsthemen angesprochen werden können und bearbeitet werden können, braucht es vor allem auch unsere sozialarbeiterische Fähigkeit und Kompetenz dazu, zuerst einmal zu schauen, dass der Wohnraum warm ist, dass er überhaupt vorhanden ist, bevor wir dann über Gesundheitsprävention oder Gesundheitsmaßnahmen sprechen können.
Reden wir noch ein bisschen über Ihre Arbeit. Da geht es viel um Daseinsvorsorge, da geht es um Care-Arbeit. Welche Rolle hat Care-Arbeit in Österreich und welche Rolle sollte sie haben?
Die Care-Arbeit in Österreich ist, glaube ich, nicht wegzudenken, weil dann würde unser System zusammenbrechen. Aber wir haben einen riesen Gender-Care-Gap, den wir noch immer nicht geschlossen haben. Wenn ich daran denke, dass den größten Teil der Care-Arbeit einfach auch Frauen machen. Und es beginnt bereits eben bei der Kinderversorgung und Kinderbetreuung, aber das endet dann auch bei der Versorgung und bei der Betreuung von älteren Menschen oder pflegebedürftigen Menschen. Und ich glaube, wir haben jahrzehntelang schon daran gearbeitet, dass diese Care-Arbeit sichtbar wird, dass sie vor allem auch bewertet wird und aufgewertet wird. Und so dieser leise Hoffnungsfunke in der Pandemiezeit, wo dann geklatscht worden ist und wo dann gezeigt worden ist, was alles auch passiert, der ist sehr schnell wieder auch erloschen. Das heißt, wir haben wenig Verständnis oft, was im Hintergrund passiert, oder wir bewerten es vor allem noch nicht, und Care-Arbeit ist noch immer ungesehen. Care-Arbeit ist vor allem auch zum Teil etwas, was eher so selbstverständlich gedacht wird und wo wir aber dann Brüche in Biografien haben, gerade eben bei Frauen, die dann am Ende ihrer Erwerbstätigkeit oder ihres Lebens, wo es um Pension geht, dann einfach nichts herausbekommen. Das heißt, wir brauchen Care-Arbeit, sie ist enorm wichtig und sie trägt ja auch unsere Gesellschaft. Denn wenn ich auch denke, 8 von 10 Personen werden zu Hause betreut, stellen wir uns vor, und es wird auch auf uns zukommen, weil die, die betreuen, werden älter. Ja, die sind jetzt schon teilweise bei 60 oder darüber. Wenn sich das jetzt in den nächsten Jahren noch ändert und die wegfallen, dann brauchen wir ein System, das trägt. Und momentan tragen Menschen die Verantwortung zu Hause, um eben Kinderbetreuung, aber auch diese Betreuungsarbeiten zu machen. Also wir plädieren für eine Aufwertung, für eine Anerkennung, für neue Formen, wo das auch im Pensionssystem sich niederschlagen kann, ohne zu sagen, man bekommt ein bisschen was bezahlt dafür. Denn für einen Stundenlohn von 12 €, wie es in manchen Ländern angedacht ist, das macht niemand in einem System. Aber es geht darum, aufzuwerten und vor allem auch ernst zu nehmen, dass Menschen, die Care-Arbeit leisten, enorme Leistungsträger sein und Unglaubliches leisten.
Es gibt auch in Österreich natürlich eine starke Konzentration auf die stationäre Pflege. Wie sehen Sie sozusagen diesen Dreisprung zwischen der stationären Pflege, der mobilen Pflege, aber auch der Betreuung zu Hause? Wie ist das aufgestellt in Österreich?
Damit wir eine zukunftsfähige Möglichkeit schaffen können, braucht es auf jeden Fall einen Dreischritt: digital, von mobil, von stationär. Und da gehört natürlich auch die Pflege zu Hause dazu. Nämlich auch gerade in diesem mobilen Bereich, der sehr vielfach unterstützt pflegende Angehörige. Und ich spreche bei digital nicht davor, dass wir jetzt Roboter zu Hause hinsetzen oder dass das der Mensch durch Maschinen ersetzt wird, aber dass wir Vereinfachungen schaffen, dass überhaupt Pflege langfristig möglich ist. Denn wir wissen, wir haben einen enormen Gap zwischen dem, wo wir sagen, wir werden in den nächsten Jahren zu Pflegende haben, und den Pflegekräften, die wir einfach derzeit nicht haben, prognostiziert aufgrund der demografischen Entwicklung. Das heißt, es muss alles daran gesetzt werden, dass wir den mobilen Ausbau stärken, dass Menschen vor allem langfristig und so lange wie möglich zu Hause leben können und erst dann stationäre Versorgung in Anspruch nehmen. Und das bedeutet aber auch, dass wir zuerst schauen, dass die Lebensjahre, die gesunden Lebensjahre, definitiv verlängert werden. Wir sind derzeit in Österreich, glaube ich, bei 63 gesunden Lebensjahren und einer niedrigeren Lebenserwartung wie zum Beispiel jetzt auch in Spanien. Und ich denke mir, da haben wir noch vieles vor uns. Denn es geht darum, wie können wir unsere Gesundheit erhalten. Und unser Gesundheits- und Pflegesystem ist derzeit auf Defizite ausgerichtet. Pflegegeld bekommt derjenige, der ein Defizit hat, der etwas nicht mehr kann oder der eine Krankheit aufweist. Aber wir tun zu wenig noch in Präventionsmaßnahmen und in Gesundheitsmaßnahmen. Und das muss verschränkt gedacht werden. Das heißt, Gesundheit und Pflege kann nie losgelöst voneinander gedacht werden, sondern muss miteinander bearbeitet, gesteuert und vor allem auch abgewickelt werden.
Und welche Rolle spielt die Betreuung zu Hause aus Ihrer Perspektive?
Also ich glaube, es geht darum, dass wir gut Angehörige unterstützen, damit sie betreuen können. Das heißt, es braucht einerseits intensive Schulungsmöglichkeiten, es braucht Entlastungsmöglichkeiten, und dazu gehören eben auch mobile Angebote wie Tageszentren. Sehr oft kommen Menschen zu mir, die sagen, ich schaffe es nicht mehr. Ich arbeite, ich habe meine vielleicht demenzkranke Mutter zu Hause, ich brauche eine Auszeit, ich brauche mal einen Urlaub, ich kann nicht einmal zum Friseur gehen, und die Tageszentren sind voll. oder es gibt einfach zu weniger oder ich kann mir vielleicht auch nicht beides leisten, weil nicht es gibt die Möglichkeit, entweder ein Tageszentrum oder eine 24-Stunden-Kraft, weil beides nicht finanziert wird. Und wir denken da sehr stark einfach auch wieder in Förderungen, in Tagsätzen und nicht in dem, wie die Lebenswelt ausschaut. Und wie gesagt, ich ziehe den Hut vor jeder Person, die zu Hause pflegt, die Menschen pflegt, was es nicht der Grundberuf ist. Ja, die sind in anderen Berufen tätig und pflegen. Und deshalb brauchen sie umso mehr Unterstützung, damit wir langfristig das schaffen. Und ich glaube, das ist ja auch so mein Wunsch. Ich denke mir immer, wie will ich alt werden? Dann ist es doch das Ziel, langfristig zu Hause zu bleiben, in meinem gewohnten Umfeld. Aber wenn es einmal dazu kommt, dass man eingeschränkt ist in der Mobilität oder auch aufgrund von psychischer Belastungen, Krankheiten, dann braucht es Unterstützung, damit das gewährleistet sein kann. Langzeitpflege ist das teuerste System. Das heißt, wir müssen alles daran setzen, mobil alles zu erhalten.
Wir sehen wachsenden Druck auf die Sozialversicherung in Österreich. Ergibt sich daraus, dass die Ausgaben gar nicht so stark steigen, aber die Einnahmen wegbrechen. Gibt es Gedanken der Caritas dazu, wie man die Sozialversicherung in Österreich, wie man das Sozialsystem in Österreich gestalten könnte?
Also als Caritas sind wir keine Finanzexperten, auch keine Steuerexperten, sondern in erster Linie Armutsexpertinnen. Und von dem her haben wir jetzt nicht die große Expertise in dem. Also da gibt es ja durch diese Verschränktheit auch mit den föderalen Systemen sehr vieles zu bedenken. Aber ich glaube schon, dass wir Potenziale haben und sehen. Und eines dieser Potenziale ist eben nicht nur in einzelnen Abteilungen zu denken, sondern eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Zu entwickeln und zu schauen, wie können wir regional größer denken und vor allem, wie können wir auch einheitliche Strukturen schaffen. Denn ich glaube, die größten Kosten entstehen durch diese unterschiedlichen Systeme, die neunmal unterschiedlich aufgebaut sind, die wirklich nicht fundiert, wissenschaftlich fundiert sind, sondern die einfach auch sich entwickelt und entstanden sind. Und das heißt, wir müssen einmal hinschauen und sagen, um was geht es? Ja, und dort wirklich Erhebungen zu machen, Studien auf Studien zu vertrauen und eine langfristige Gesundheits- und Pflegestrategie dementsprechend aufzusetzen. Mittlerweile gibt es ja auch aus den Bundesländern schon einige Gedanken dazu, auch von den Landeshauptleuten, die sagen, Bundeskompetenz, vielleicht auch die Pflege und die Gesundheit hineinzusetzen. Wir wissen jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber was wir wissen ist, dass sicher neue Systeme mehr kosten als ein einheitliches System. Und es macht einen Unterschied, ob ich jetzt im ländlichen Bereich bin, gerade im Gesundheitsbereich, ja, wo ich vielleicht eine große Abwanderung habe, da werde ich vielleicht nicht 3 Geburtenstationen hinsetzen. Ja. Aber da braucht es vielleicht auch Gerontmedizin, die dann vielleicht eher greift. Das heißt, wir müssen die regionalen Strukturen beachten und dennoch auch mutig sein, neue Schritte zu setzen, die auch für die Bevölkerung einen Unterschied machen. Ja, und es ist bequem, gleich nebenan meine komplette medizinische Versorgung zu haben. Aber ich glaube, wir müssen auch alles daran setzen, die Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Welche Versorgung braucht es gerade jetzt in diesem Moment, die wichtig ist? Und das können wir vielleicht oft selbst nicht entscheiden, sondern wir sind schnell bei der Ambulanz, ja, aber wir brauchen sie vielleicht nicht. Das heißt, was ist der best point of service in diesem Moment, der auch der effizienteste ist, sprich auch kostensparendste Moment?
Haben Sie das Gefühl, dass die Politik auch wahrnimmt, dass eine Expertise da ist in Organisationen wie der Caritas und dass man sie auch fragt, wie sollen wir das ausgestalten? Oder haben Sie das Gefühl, die basteln halt selber irgendwie herum?
Also wir bieten uns als Caritas sehr stark auch als Expertinnen und Experten an, gerade in den Gesprächen mit der Bundesregierung, mit den Landesregierungen, bieten auch an, gerade in dieser Plattform, wir sind ja auch die großen Träger gemeinsam als Bundesarbeitsgemeinschaft in auch eine gemeinsame Stimme, wo wir die größten Pflegeanbieter zum Beispiel sind. Ja, also das haben wir auch unsere Expertise und es wird immer wieder auch genutzt. Wir würden uns wünschen, dass wir schon im Vorfeld bei vielen Überlegungen noch mehr mit eingebunden sind, nicht um Gesetze zu verändern. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung oder auch derjenigen, die Politik betreiben, aber um sie praktikabel und umsetzbar zu machen. Und wir sehen ja auch bei vielen, wo es eventuell Einsparungspotenziale gäbe, da wünschen wir uns noch mehr Kontakt. Das gelingt sehr oft auf vielen Ebenen, aber ich glaube, gerade bei der Gesundheit braucht es ein großes Commitment aller Beteiligten, und da gehören wir, glaube ich, auch als soziale Organisationen dazu, um unsere Expertise noch mehr einbringen zu können.
Ist wahrscheinlich noch viel Handlungs- und Diskussionsbedarf. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin Döttling-Musenbichler, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch auch. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich da noch viel Anknüpfungspunkte geben wird. Danke auf jeden Fall für Ihr Kommen.
Danke für das Gespräch und vor allem noch einmal danke für die Einladung.
Super was, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.